In 2007 hatten wir unseren 25. Hochzeitstag gehabt und einige aus der Gemeinde hier haben uns ein tolles Geschenk gegeben, weil sie wussten ja, dass meine Frau René dann lange eine Heißluftballonfahrt machen wollte. Und es war so ein Tag, wo wir haben einen Tag ausgesucht, es war ein herrliches Wetter. Den ganzen Tag haben wir Stress hier in der Stadt gehabt. Ich denke, auf dem Weg ja zu dem Ballonfahrt haben wir einen Stau gehabt, kamen einfach an und haben dann uns einführen lassen in dem, was ja passieren wird, wenn wir dann in diese Heißballon ja, einsteigen, in Krobia jetzt einsteigen werden. Und wir haben einfach das Ganze jetzt mit viel Spannung erlebt und dann kam einfach dieser Moment, sie haben das Feuer so in diesem Ballon ja wirklich dann heiß gemacht, so haben dann gesagt, okay, jetzt geht's gleich los und dann auf einmal haben sie dann die Seilen rings um dieser Ballon haben sie dann losgemacht und wir sind einfach in diese Luft oder in diesen Himmel dann aufgestiegen und das war ein herrliches Gefühl. Nach einiger Zeit waren wir dann 100 oder 200 Meter hier über die Stadt und wir haben jetzt eine tolle Fahrt gemacht, so über die ganze Dresdner Stadtmitte, haben wir uns dann treiben lassen vom Wind an dem Tag und irgendwann wurden wir dann abgeholt in der Nähe von Freital und haben dann in diese Fahrt was komplett anderes erlebt, als was wir durch den ganzen Tag erlebt haben. Es war eine Perspektive auf die ganze Stadt. Es war kein Lärm. Es war wirklich ein wunderschönen Blick. Es war weit weg von all dem, was wir an dem Tag jetzt gemacht haben. Es war eine komplett andere Perspektive auf diesen Tag. Und genau das hat ja mit der Auferstehung auch etwas zu tun, weil ich glaube, dass durch die Auferstehung, die Jesus Christus erlebt hat und was er auch ja für uns dann möglich macht, können wir selber auch eine komplett andere Perspektive haben auf unser Leben. Und darum geht es in dieser Predigt, darum geht es einfach in vielen verschiedenen Stellen, so im Neuen Testament, wo es uns eine Hilfe gibt, dass wir von einem ganz anderen Blick die Dinge dann anschauen. Und ich glaube, was für mich am bedeutendsten ist, dass an diesem Sonntag oder diesem Ostertag, diesen Tag, den uns gegeben ist, ja einfach an diese Auferstehung zurückzudenken, in Erinnerung zu haben, es bedeutet für mich, ich kann auf mein eigenes Leben eine komplett neue Perspektive bekommen. Es ist eine Ewigkeitsperspektive. Und wenn ich sage Ewigkeit, was bedeutet das? Es ist einfach so, Ewigkeit ist etwas, was keinen Anfang hat und auch ja kein Ende hat. Perspektive ist ein Winkel, ein Blickwinkel, das ich auf mein Leben dann habe. Manche Leute sagen ab und zu, ich brauche einfach Abstand. Ich muss einfach ein Wochenende wegfahren, ich brauche einfach Abstand. Ich glaube, was sie da mit diesen Worten dann meinen, ist, dass sie irgendwo dann anders dann hinkommen wollen, damit sie einen komplett anderen Blick haben auf das, was in ihrem Leben dann abläuft. Manchmal ja, wenn ich dann in einem Flugzeug sitze und ich auch aus dem Fenster rausschaue, dann habe ich einen komplett anderen Blick auf die Erde, als was ich dann sonst normalerweise habe. Und ich denke in dem Moment, wow. So, Gott ist wirklich dann viel, viel größer, als was ich das jemals gedacht habe oder vielleicht jeden Tag einfach in meinem Herzen ja wirklich dann wahrnehmen kann. Und darum geht es, dass wir diese Ewigkeitsperspektive in unserem Leben ja pflegen, dass wir diese Ewigkeitsperspektive futtern, damit wir wie Paulus wirklich einen anderen Blick haben. Und heute möchte ich dann eine Stelle anschauen, die er geschrieben hat. Und das kommt aus 1. Korinther 15. Dirk hat es ja erwähnt in diesem Gespräch hier. Aber 1. Korinther 15, das ist diese ganze Kapitel, das geht darum, was die Auferstehung war, was es ist und welche praktische Bedeutung diese Auferstehung für uns hat. Wir können das nicht im Ganzen dann lesen. Ich habe jetzt ein paar Bibelstellen ausgepickt. Vers 1. Nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr dran festhaltet, genauso wie ich sie euch verkündet habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Danach sahen ihm mehr als 500 seine Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. So sprich, wenn du jetzt mit ihnen auch dann reden möchtest, du kannst einfach mit ihnen dann auch drüber reden und sie werden dir auch sagen, dass Jesus auferstanden ist. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe ich auch ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Das heißt ja, wie wir von unseren Zweien hier gehört haben, es gibt einfach eine Menge Zeugen von seiner Auferstehung. Vers 19. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. Vers 32. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann lasst uns Feste feiern und uns betrinken, denn morgen sterben wir. J.G. Lake hat gesagt, die Auferstehung Jesu Christi ist die wichtigste Ereignis der ganzen Geschichte. Ohne Zweifel. Ich glaube, dass jeder vernünftige Mensch, der ein kleines bisschen über die Probleme der Menschheit denkt, möchte glauben, dass Jesus auferstanden ist. Vers 51. Aber lasst mich euch ein wunderbares Geheimnis sagen, das Gott uns offenbart hat. Nicht jeder von uns wird sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. Das wird in einem kurzen Moment geschehen, in einem einzigen Augenblick, wenn die letzte Posaune ertönt. Beim Klang der Posaune werden die Toten mit einem unvergänglichen Körper auferstehen und wir Lebenden werden verwandelt werden, sodass wir nie mehr sterben. Denn unser vergänglicher irdischer Körper muss in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Vers 58. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Und dann 2. Korinther 4, 8 und 9, da geht es um Paulus und seinen Umgang so mit den Problemen und den Herausforderungen in dem Leben. Und hier schreibt er ganz eindeutig, der Blick ist wichtig. Aus welcher Perspektive schaust du dein Leben an? Vers 17 und 18. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Das ist so eine Menge Wahrheit, so viele wunderbare Sätze dabei. Wichtig für uns ist, dass wir diesen Blick bekommen, dass wir dann genau wie Paulus, dass wir auch sagen können, so mein Blick habe ich jetzt woanders dann fixiert. Mein Blick ist einfach auf ihn. Wir sind nicht auf das Schwere fixiert, wir sind einfach auf ihn und das Zukünftige fixiert. Nicht, dass wir in der Zukunft leben, nicht, dass wir unrealistisch werden, sondern das, was zukünftig ist, das, was unsere Hoffnung ist, von dort holen wir einfach Hilfe für den Alltag heute. Wir bekommen einen komplett neuen Blick auf unser Leben. Und Jesus hat es möglich gemacht durch seine Auferstehung. Die Auferstehung hat seinen Blick komplett verändert. Man könnte fast sagen, so Paulus war hier auf der Erde, so in einem Stau und hat ja seine verschiedenen Probleme gehabt, aber in seinem Denken ist er woanders. Gedanklich sieht er einfach sein Leben jetzt aus einem komplett anderen Blickwinkel. So fast wie im Heißluftballon oben mit einem Blick über das Ganze. Und ich wünsche mir für mein Leben, dass ich so einen Blick jetzt bekommen könnte. Manchmal finde ich, dass ich einfach dann viel mit den Problemen des Alltags beschäftigt bin. Dass es ja ein Problem gibt oder dass es eine Herausforderung gibt und ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und ich merke auch, dass am Ende des Tages, dass irgendwie ich dann klein geworden bin, wo ich eigentlich dann so einen großen Gott habe, an dem ich dann glauben kann. Ich möchte heute zwei Punkte besonders betonen. Die kommen aus dem letzten Vers, Vers 58. Bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Und wenn immer wir das Wort hier in einer langen Bibelstelle dann finden, das Wort deshalb, dann müssen wir dann natürlich dann vorher schauen, einfach was da vorher gewesen ist. Und hier lesen wir, deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben. Und das ist der erste Punkt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben. Und das ist, was er sagt, ist, bleibt fest in eurem Glauben. Warum? Weil es gab eine Menge Zeugen, die die Auferstehung ja erlebt haben. Warum? Weil Christus ist als erster von den Toten ja auferstanden. Deshalb bleibt fest in eurem Glauben. Warum? Weil wir werden mit einem unvergänglichen Körper auferstehen. Jeder von uns. Und es scheint irgendwie dann natürlich dann komplett unrealistisch oder unreal für uns dann zu sein, dass das mit uns das passieren würde. Aber genau das wird mit uns passieren. Ich meine, wenn ich ja meinen Körper dann anschaue und sehe, dass ich einfach dann immer älter werde, irgendwann jetzt kommt der Tag, wo ich dann ja nicht mehr das tun kann, was ich dann tue, dann sage ich, Herr, das wäre was Schönes. Ein Unvergänglichen, ja, so verwandle mich in was Neues, ja, ich möchte einfach diesen neuen Körper jetzt von dir bekommen. Ich habe einfach hier Lust drauf und das wird ein wunderbarer Moment irgendwann sein, wenn er kommt und wir verwandelt werden, die noch nicht gestorben sind, wir verwandelt werden und zu ihm gehen. So, dafür haben wir eine Hoffnung, das ist das, warum wir einfach jeden Tag für ihn dann leben können. Deshalb, unser irdischer Körper muss in einem himmlischen verwandelt werden. Deshalb, warum ja unerschütterlich im Glaube? Weil wir einen Sieg über Sünde und Tod haben, wie es in dieser Bibelstelle steht. Und ich mag einfach die Geschichte von dem Thomas, der Junge Jesu. Ein Junge Jesu ist einer, der in seinem engen Kreis war, den er ausgebildet hat, ja später das Evangelium zu predigen. Der Thomas ist in seinem engen Kreis und der Thomas ist so ein pessimistischer Typ, der immer so das Negative sieht oder ein bisschen ja denkt, ja, dass das Welt irgendwie zu Ende kommt und viel, viel schneller, als es eigentlich sein soll. Der Thomas ist wirklich so drauf. Und dann kommt Jesus. Und er erscheint ja den Jungen. Sie haben einfach so ihn gesehen, sie haben gehört, was er gesagt hat. Und sie kommen dann später zu Thomas, oder er geht zu ihnen, und er berichtet Er berichtet einfach über das, was sie berichten jetzt über das, was sie mit Jesus erlebt haben. Und der Thomas sagt ja, ich glaube es einfach nicht. Ich kann es wirklich nicht glauben. So, wenn ich nicht meine eigenen Hände in seine Seite und in seine Hände jetzt tun darf, dann werde ich das nicht glauben. Ich meine, vielleicht sind wir manchmal auch so. Vielleicht gibt es einige heute hier, die sagen, ja, schön, was ihr sagt oder so, aber ich habe es wirklich dann schwer, das hier alles zu glauben. Und vielleicht findet ihr euch ja bei dem Thomas. Die Geschichte geht weiter und der Thomas ist dann später jetzt mit den Jungen zusammen und dann kommt Jesus in ihre Mitte zum zweiten Mal. Und das finde ich barmherzig. So Jesus in seine Liebe, in seine Gnade, der kommt einfach unter den Jungen. Und ich glaube fast, dass er zum zweiten Mal einfach gekommen ist, um den Thomas zu zeigen, hey, ich habe dein Gebet habe ich gehört. Ich habe einfach ein Verständnis für deinen Unglaube, für deinen Zweifel, habe ich Verständnis. Ich bin hier. Ich möchte, dass du einfach so mich dann antastest. Und was er in dieser Geschichte zwar sagt, ist, dass er sagt, hey Thomas, komme. Jesus war nicht vorhanden, er war nicht anwesend, als der Thomas seine Äußerung gemacht hat, aber später sagt er zu ihm, quasi Thomas, ich habe das gehört, was du gesagt hast. Jetzt bin ich da, jetzt darfst du einfach mich dann antasten. Jetzt du Zweifler, du darfst einfach den Moment haben, jetzt wo ich dir diese Zweifel dann jetzt wegnehmen möchte. Gebe dir die Möglichkeit, so neu zu glauben. Und dann hat Thomas diese wunderbare Möglichkeit zu sagen, du Herr und Gott. Und das wird aufgeschrieben für uns, so das ist das einzige Mal, wo ein seiner Jünger einfach zitiert wurde mit diesem Satz, du bist Herr und Gott. Das ist der Thomas, der eigentlich am Anfang jetzt gezweifelt hat. Und ich glaube jetzt mit dir und mit mir, dass Jesus auch ja sehr, sehr barmherzig dann umgeht und er möchte einfach seine Kraft, er möchte seine Gegenwart uns zeigen, er möchte uns einfach begegnen, wenn wir zu ihm kommen. Und wenn du heute da bist, vielleicht bist du lange nicht mehr in einem Gottesdienst gewesen, vielleicht bist du zum ersten Mal da, öffne dein Herz und sage zu ihm, ja, ich bin eine der Zweifler. Aber ich möchte einfach die Möglichkeit haben, Jesus, dich kennenzulernen. Komm du in mein Leben. Und wenn du das tust, dann wird er das auch tun. Und Jesus stellt ihn wieder her. Er stellt ihn wieder her. Und dann lesen wir ganz zum Schluss. Wir haben das in diesem kleinen Videoclip auch hier gehört. So diejenigen, die ihn nicht sehen und glauben, sie werden ja gesegnet sein. Die Augenzeugen gibt es. Von ihnen lesen wir in der Bibel. Aber wir, die viele Jahrhunderte gekommen sind, jetzt 2000 Jahre später, so wenn wir glauben und wir nicht gesehen haben, dann werden wir gesegnet sein. Aber es wurde alles dann aufgeschrieben, damit wir das nachvollziehen können, damit wir wirklich teilhaben können an unserem Herrn. Wenn du kein Jesus-Nachfolger bist heute, dann möchte ich dir sagen, dass ein Christ zu werden, ist eine Reihe von kleinen Schritten. Erstens, dass du anerkennst, dass ja, er auferstanden ist, dass er der Sohn Gottes ist und war, dass er sein Leben für dich gegeben hat am Kreuz als Strafe, so für das, was eigentlich jetzt deine Strafe hätte sein sollen. Und dass du dein Herz öffnest und sagst, Jesus Christus, komme in mein Leben, ich möchte dir nachfolgen. Das sind die Schritte, die wir gehen sollen, wenn wir Christen sein wollen. Dass wir das, was hinter uns ist, dann hinter uns lassen, dass wir uns bekehren und einen neuen Weg mit ihm gehen. Für uns als Jesus-Nachfolger ist es eine gute Sache, dass wir Thomas einfach als Vorbild haben, einer oder als Beispiel haben. In diesen Momenten gibt er uns dann Kraft, wenn wir sein Leben anschauen. Das zweite Punkt jetzt bei deshalb ist nicht nur deshalb haltet einfach jetzt eure Glaube unerschütterlich, aber deshalb Und hier kommt das Zweite, setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Und hier unter uns sitzen jetzt eine Menge ganz, ganz treuer Mitarbeiter, Menschen, die hier die Gemeinde tragen, Menschen, die wirklich dann viel, viel tun. Und manchmal glaube ich, dass es Momente gibt, wo du auch sagst, worum geht es eigentlich? Warum tue ich das? Wo hole ich meine Motivation her? Und ich meine, wenn du das glaubst oder nicht, ich habe auch solche Tage, wo ich auch dann denke, wow, ja, also ich hätte auch dann etwas anderes tun können. So muss das wirklich Teil meines Lebens sein. Sie sind ja, kommen nicht oft, nur ganz selten, aber diese Momente kommen. Und in diesen Momenten brauchen wir so die Lebendigkeit seiner Auferstehung, brauchen wir wirklich ja diese Ewigkeitsperspektive, diesen Blick, wie Paulus das hier geschrieben hat. So deshalb, weil diese Dinge alle passiert sind, deshalb sage ich euch, sei eifrig und gebt euch einfach dem Werk des Herrn, so weil ihr werdet eine Belohnung dafür bekommen. Die Auferstehung beflügelt uns, weil die Ewigkeit für uns Bedeutung hat. Wir blicken ja ganz anders auf Sachen wie Beten und Großzügigkeit, Evangelisieren, Geben, so ein Glas Wasser den Armen reichen, beleidigt werden jetzt für seinen Namen. So alle diese Dinge, die wir in der Bibel finden, wir schauen jetzt ganz anders auf diese Dinge, wenn wir den Blick haben können dafür, hey, es geht um eine Ewigkeit. So ich halte das aus, ich harre aus, so weil ich weiß, dass es nicht nur um dieses Leben geht, sondern das ist schnell vorbei und dann jetzt kommt das Ewige dann später. Es gibt nichts, was vergeblich ist. Die Bibel spricht sehr, sehr viel von Belohnungen so im Himmel, von Dingen, die wir im Himmel bekommen werden. Ich habe jetzt eine kleine Search gemacht, jetzt bei mir in Vorbereitung für diese Predigt. So, wir bekommen jetzt einen unverwelklichen Siegeskranz. Ja, besonders ja die als Älteste hier oder der Hauptverantwortung in der Gemeinde gestanden haben. Einen unverwelklichen Siegeskranz. Ein Siegeskranz ist an sich dann was Tolles. Aber etwas, was die ganze Ewigkeit da sein wird, wow, so das motiviert mich total, das ist die Aufgabe jetzt weiterzumachen. Schätze im Himmel, es wird dann angesammelt im Himmel, die Schätze, die wir dann ja, die wir sammeln, Schätze im Himmel. So manchmal, wenn wir geben, dann haben wir jetzt überhaupt keinen Blick dafür oder wir vergessen, worum es wirklich gibt. Ja, vielleicht gibt es, ich weiß, es gibt viele hier, die regelmäßig hier geben. Heute hast du vielleicht an diese Opfer dich beteiligt. Ja, darum geht es ja. Schätze im Himmel gesammelt. So, der Herr vergisst es nicht. Es wird Belohnungen geben. So, wenn wir die Gleichnis von den 10 Talente dann anschauen, dann heißt es, dass wir auch irgendwie Autorität bekommen, über Städte herrschen werden. Wir werden einfach seine Stimme hören, wenn er sagt, ja gut gemacht, du treuer Knecht. Ich meine, das ist etwas, was mich total motiviert, wo ich dann sage, Herr, so was du mir dann anvertraut hast, die Aufgabe, die du mir gegeben hast, ich möchte die Aufgabe dann erfüllen und dass, wenn ich dann jetzt vor dir stehe, dass du sagst, so das ist jetzt mein Plan gewesen, so das ist jetzt, was du jetzt getan hast, die zwei Dinge passen ja haargenau zueinander. Das wäre natürlich etwas Wunderbares. Und an so einem Tag wie heute bekomme ich ja ganz neu den Blick dafür. Alles, was ich dann eingesetzt habe über die ganzen Jahre, was du eingesetzt hast in deinem Leben, das ist nie verloren, das ist nicht vergeblich. Das ist irgendwie in seinem Tagebuch dann alles dann aufgeschrieben, so dass er einfach dir eine Belohnung gibt irgendwann dafür. Und wenn ich nach vorne schaue, dann sage ich, was für eine Motivation. Ja, es ist nicht irgendwie dann in der Pflicht, das ist nicht irgendwie dann, dass ich einfach das muss, dass ich dann Dinge abhaken muss. Das ist etwas, wo ich dann ganz genau weiß, Herr, für deine Ehre. Es geht einfach um dich. Die Bibel sagt, ja, meine, jetzt zwei Bibelverse, ich denke, ich habe die da mitgebracht, so Hebräer 11, 26, Mose, ein wunderbares Beispiel davon, er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, den er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Ja, so, was hat den Mose jetzt motiviert, frage ich mal. Mose hat ein schweres Los gehabt. 40 Jahre in der Wüste mit einem rebellischen Volk, Menschen, die einfach Götzendiener waren, die einfach ihm nicht gehorcht haben, die sein Leben schwer gemacht haben und so weiter. Das war für ihn wirklich schwer, haben abgelehnt, Frustrationen pur. Was hat ihm an diese schwere Zeit einfach am Leben gehalten? Wenn ich das hier lese, den er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Das hat ihm am Leben gehalten. Weil nämlich die Auferstehung für ihn lebendig war. Dass er irgendwie wusste, irgendwie bin ich mit dem Herrn. So, er hat es nicht verstanden, aber wusste, irgendwann bin ich mit dem Herrn. Nicht gewusst, nicht alles verstanden von Jesus Christus und so weiter, wie wir das ja verstehen können, aber wusste, irgendwann bin ich mit ihm. Ich bin in seiner Gegenwart und das ist das, worauf es ankommt. Er hat einfach einen anderen Blick dafür gehabt. Paulus hat auch einen anderen Blick auf die Dinge gehabt. Deswegen hat er das Ausharren gehabt, hat er die Möglichkeit gehabt, einfach Kraft zu tanken für seine Aufgabe. Kolosser 3, 23 und 24, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Das heißt, einfach Gott zu deinem Chef machen. Vielleicht hast du tatsächlich dann auf Arbeit das sehr schwer. So, ich arbeite mit meiner Frau zusammen, meistens, ja, das ist nicht für mich schwer. Vielleicht hast du was ganz anderes, hast du einen ganz bösen Chef, der einfach ja Vorgesetzter ist. In der Schule oder in der Uni oder auf Arbeit. Und ich meine, es hilft uns, wenn auch wir dann jetzt einen komplett neuen Blick haben können. Das heißt ja, eine Ewigkeitsperspektive, ganz weg von dem jetzt, was unschön ist hier, sondern wirklich jetzt eine andere Perspektive. Jesus, es geht nicht nur um das, was hier ist. Es geht einfach um dich. Ich möchte einfach meine Herzenshaltung ja dir wohlgefällig entwickeln, damit du jetzt Freude an mir hast. Dann hier steht, Vers 24, vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. So, und das ist ein Geschenk an uns. Das ist das, worum ja Ostern geht für uns als Christen, dass wir diese lebendige Hoffnung haben können. So, diese zwei Dinge. So, deshalb, weil alle diese Dinge passiert sind, weil er auferstanden ist, weil die Zeugen von damals das gesehen haben, deshalb, unerschütterlich im Glaube, aber auch jetzt mit sehr viel Leidenschaft für sein Werk. Das ist das, was wir heute jetzt mitnehmen können. So ganz praktisch, so ein paar Dinge. Wenn du die ein oder andere Notizen schreibst, beschäftige dich mit den guten Gründen, an die Auferstehung zu glauben. So, ich finde das ganz wichtig für uns. Jedes Mal, wenn ich das höre oder wenn ich das lese, so dann wird einfach mein Glaube gestärkt, wo ich dann sage, wow, ja, das ist nicht blöd, das hat einfach Gründe, warum ich hier glaube. So alles, was ich investiere, so, das wird sich dann auszahlen. So, Nummer zwei, mach deinen Glauben unerschütterlich, indem du dein Leben immer öfters aus einer Ewigkeitsperspektive anschaust. Und drittens, weil er auferstanden ist und dein himmlischer Lohn sicher ist, setze dich erneut mit aller Kraft für sein Werk ein. Ich möchte in einer Gemeinde leben, wo diese Dinge dann vorhanden sind, wo es Menschen gibt, die unerschütterlich an dem Glauben festhalten, wo wir auch dann uns gegenseitig Ermutigung sein können. Halte fest, sündige nicht, geh einfach so den nächsten Schritt. Wir wollen exzellent sein. Warum möchte man exzellent sein? Weil es um ihn geht. Es geht wirklich um ihn. Es geht nicht einfach um das, was uns dann befriedigt, sondern Herr, es geht einfach um dich. Deswegen möchte ich mein Bestes geben.